Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Lutz und ich, wir machen das heute im Tag-Team, also wir machen das zu zweit. Deswegen könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Stellt euch mal vor, da gab es eine Familie. Und diese Familie hat ihr ganzes Geld gespart, weil sie hatten einen Traum. Die wollten eine Kreuzfahrt machen, also auf so einem Kreuzfahrtschiff, auf so einem Luxusschiff. Und jeden Pfennig ist da reingegangen, also die hatten wirklich nichts mehr. Und dann ist der Tag gekommen, die sind aufs Schiff gegangen und die Mutter hat für die ganze Zeit Brote geschmiert, also ein schönes Butterbrot, um die Familie irgendwie zu versorgen. Und irgendwann gab es dann den Tag, wo das Kind das letzte Brot aufgegessen hatte und es war nichts mehr zu essen da. Ja, die Eltern haben sich dann so besprochen und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Naja, vielleicht müssen wir zum Captain mal hingehen und fragen, vielleicht gibt's ja irgendwie Reste oder ne, wäre ja blöd, dass wir nichts mehr zu essen haben und deswegen dann von diesem Schiff irgendwo abgesetzt werden. Also sind sie zum Captain gegangen und ja, Captain, unser Essen ist alle, wir haben uns hier die Brote geschmiert und können wir nicht irgendwie Reste oder irgendwas anderes haben? Und der Captain, der reagiert so ganz entgeistert, konnte die Frage gar nicht nachvollziehen und guckt die Familie so an und sagt, ja, also das hier ist ein Luxus-All-Inclusive-Schiff. Es gibt hier keine Tickets und die nicht auch beinhalten, dass man essen darf, dass man in den Spa-Bereich gehen darf, dass man an den ganzen luxuriösen Sachen teilhaben darf, die auf dem Schiff zur Verfügung gestellt wurden für die Gäste. Ja, hätten sie mal gelesen, ne? Manchmal hilft es, aufs Ticket zu gucken. Und wenn ich dieser Familie zwei Tipps hätte geben können, also meine zwei Top-Tipps, dann wären das einmal gewesen, vielleicht helft ihr mir, der erste Tipp, was wäre der gewesen, ist fast schon mal gefallen. Ja, fragt den Captain, genau, ist das ein guter Tipp. Ich hätte gedacht, der erste Tipp, den ich dieser Familie geben würde, ist, guck mal aufs Ticket, bevor du auf so ein Schiff gehst. Also guck mal, ne, was hast du denn auf dem Ticket? Und dann als zweiten Tipp würde ich sagen, dann geh auch hin, wenn das da drauf steht. Und Lutz und ich, wir haben uns getroffen vor ein paar Tagen und haben so überlegt, ja, über was Predigen war. Und wir sind ja gerade auch im Thema Gemeindevervielfältigung. Da ist uns so in den Sinn gekommen, ja, was sind denn die zwei Top-Sachen bei Gemeindevervielfältigung, die für uns wichtig sind? Ja? Wäre ja blöd, wie wenn wir jetzt uns irgendwie auf den Weg machen und wie die Familie, aber irgendwie haben wir das Ticket nicht richtig gelesen oder gehen von irgendwie anderen Sachen aus. Und genau, deswegen freue ich mich auf diese beiden Punkte, Lutz. Lutz, der wird den richtigen Start machen und ich bete nochmal zu uns und dann geht's weiter. Ja, danke Jesus einfach so, dass du noch uns zur Fülle berufen hast und dass wir so ein All-Inclusive-Ticket haben, Herr, in dir. Und ich danke dir jetzt so für uns, ich danke dir für Lutz, danke dir, dass dein Wort, dein Heiliger Geist einfach jetzt durch ihn fließt, Herr, und dass wir nicht einfach irgendeine Botschaft hören mit unserem Verstand, sondern dass du, Heiliger Geist, hier durch die Reihen gehst und wirklich auch so uns in die Fülle hineinführst, die du uns verheißen hast und dass du das aus uns herausreißt, was uns vor dieser verheißenen Fülle irgendwie manchmal fernhält.
Amen. Amen. Ja, bei so einem Urlaub gibt es immer tausend Dinge zu bedenken. Ne? Bei Kreuzfahrten anscheinend auch, habe ich noch nie gemacht. Bei einer Gemeindevervielfältigung, ne? Da gibt es auch tausend Dinge zu bedenken. Tausend Details. Wie wird das mit Technik sein? Keine Ahnung. Wir werden was mit den Finanzen machen? Keine Ahnung. Ne? Da gibt's tausende von Details. Und uns geht es heute so zum Start einmal drum, dass wir so die beiden Top-Themen entdecken. Weil die werden uns hoffentlich helfen, so nach und nach die Details auch zu entdecken und zu lösen. Aber dass wir erstmal so das Grundsätzliche haben, wie so irgendwie, ne, erstmal das Ticket lesen, irgendwie, was steht denn eigentlich drauf, worum geht's denn da wirklich oder so, ne. Und da starten wir heute mit den ersten Punkt, den wir bringen wollen als Top-1-Thema für Gemeindevervielfältigung, Der basiert auf einem Bibelvers, aus einem Wort von Gott aus Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4 ist folgende Szene. Jesus ist unterwegs und trifft auf eine Frau. Und erstmal sieht das so nach einer Zufallsbekanntschaft aus. Die Frau will Wasser holen, geht zu einem Brunnen. Und die Jünger sind nicht dabei. Die sind gerade in der Stadt und wollen Essen besorgen. Hey, da passt das wieder mit dem Ticket hier. Die sind auch so essenstechnisch gerade unterwegs. Und Jesus ist also alleine, sieht diese Frau und er spricht diese Frau an. Es scheint eine Zufallsbekanntschaft zu sein. Da sagt er, hey, du, ich hab Durst. Wenn du schon zum Brunnen gehst und Wasser rausholst, gib mir was zu trinken. Und daraus entspinnt sich ein hochinteressantes Gespräch. Und da lese ich gar nicht viel draus vor, sondern erstmal nur einen Satz. Und zwar Johannes Kapitel 4, Vers 14. Also hier ist in diesem Gespräch mit der Frau, Jesus antwortet, wer dieses Wasser trinkt, der wird wieder durstig. Also wenn du mir das Brunnenwasser hier holst, ne, dann wird das Durst stillen, aber nachher wird man wieder durstig werden. Okay, also er knüpft da an. Und jetzt geht er aber weiter und sagt dann, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Man denkt, also Jesus macht so ein kleines Rätselspiel hier erstmal. Das kommt häufiger übrigens in diesem Bericht über Jesus im Johannesevangelium vor. Da kommt immer so eine Art Rätselfragen. Also Leute wollen irgendwas von Jesus irgendwie oder er will was von denen. Sie geraten ins Gespräch und dann sagt er denen irgendwas und die verstehen immer nur Bahnhof. Das hat den Grund da drin, dass Jesus aus der Perspektive Gottes der Sohn Gottes ist, der alle Wahrheit hat. Er steht im Licht und er ist das Licht. Aber wir stehen alle mal im Dunkeln. Das ist so ein ganz großes Thema, was hier. Wir stehen immer im Dunkeln. So, also von daher, Jesus hat die Wahrheit, er kommt und sagt die Wahrheit. Und was machen Menschen? Was? Keine Ahnung. Das wird immer ganz deutlich gemacht. Und genauso hier. Also vordergründig geht es natürlich erstmal um Wasser. Das ist auch dieses Typische, dass Gott uns immer sagt, ja, ihr denkt immer vordergründig, immer materialistisch. So, immer irdisch. Und jetzt kommt aber einer vom Himmel, der Sohn Gottes. Und der bringt die Wahrheit rein, die eigentliche Wahrheit hin ist, so, und ne? Und zu diesem, wir materialistischen Menschen hier auf unserer Welt, in unserem kleinen, winzig kleinen Horizont, wir verstehen immer nur Bahnhof. Das greift er hier auf. So. Aber er führt sie weiter. Und dann sagt er, hey, das stimmt, dieses Wasser, ne? Klar, kannst du von trinken, ne? Und du bist jeden Tag unterwegs, dir immer das Wasser zu besorgen aus dem Boden, ne? Macht viel Arbeit, oder? Und du hast es, und danach bist du wieder durstig. Und nächsten Tag geht's wieder los. Und er sagt, aber wer von mir trinkt, von dem, was ich zu bieten habe, der wird nicht mehr durstig sein. Im Gegenteil, in ihm wird etwas passieren, was wie so eine lebendige Quelle auf einmal in ihn hineinkommt und sprudelt bis in alle Ewigkeit. Wow. Top-Thema Nummer 1 beim Thema Gemeindevervielfältigung ist zurück zur Quelle. Wisst ihr, manches Mal stehen wir in der Gefahr, Gemeinde oder Kirche zu verwechseln mit dem, der eigentliche Ursprung ist. Wir sehen Gemeinde und Kirche nach Gebäude, Regeln. Welche Menschen sind da? Wie wird da miteinander umgegangen? Was haben die so für Themen? So, ne? Ist es dort äußerlich nett oder ist es kalt oder so, ne? Und danach beurteilen wir die Dinge. Und wenn man die Geschichte weiterlesen würde, ist das nämlich genau das eigentliche Thema, was dahinter steht. Die Frau ist eigentlich immer mit religiösen Dingen beschäftigt. Kurz danach geht es nämlich darum, wer ist eigentlich der wahre Gott und wo wird er richtig angebetet? Hier auf dem Berg oder dort in Jerusalem? Die ist immer mit religiösen Dingen beschäftigt. Die ist mit Kirche oder Gemeinde beschäftigt, sage ich mal. Und Jesus möchte ihr deutlich machen, ja, das sind auch alles wichtige Themen, aber das ist nicht das Top-Thema. Das Top-Thema ist, zurück zur Quelle, du musst zu mir kommen. Und ich glaube, das ist genau unser Top-Thema, wenn wir uns mit Gemeindevervielfältigung beschäftigen. Wir können uns mit all den Gemeindethemen jetzt beschäftigen. Wie machen wir das mit Musik? Und wie kriegen wir es finanziell hin? Und wer geht wohin? Und bleiben die Beziehungen auch bestehen? Und keine Ahnung. Ne? Da gibt es tausend und die können uns auch alle Angst machen. Aber das ist nicht das Top-Thema. Das Top-Thema ist, es geht uns erstmal gar nicht um uns als Gemeinde. Es geht um Jesus. Wir müssen zurück zur Quelle. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, Gemeindevervielfältigung für uns mit der Herausforderung, vor der wir stehen, kann ein Heilmittel sein, gerade für langjährige Christen wieder zurück zur Quelle zu kommen. Viele Christen waren mal irgendwann in Gemeinde, sind dann irgendwann enttäuscht worden von der Gemeinschaft oder von der Raumtemperatur im Gottesdienstraum oder keine Ahnung, oder von der Lautstärke der Musik oder keine Ahnung. Und dann haben sie das irgendwie, na, auf alle Fälle in der Quintessenz sind sie nachher rausgegangen und haben gesagt, finde ich blöd. Was ist dort passiert? Die haben, ich sag jetzt mal so biblisch, die haben den Fluss, der entstehen soll, haben sie mit der Quelle verwechselt. Wir leben nicht von Kirche und Gemeinde. Wir leben von Christus. Ein anderes biblisches Bild, die haben den Körper des Christus, und das soll Gemeinde und Kirche sein, mit dem Kopf verwechselt. Der Körper ist nicht der Kopf. Der Kopf in Gemeinde ist allein Christus. Und von dem leben wir. Von dem, entweder, also wenn wir von ihm leben, ja, leben wir von ihm. Und natürlich hängt der Körper nachher auch am Kopf zusammen. Und ich habe mit dem Körper zu tun, natürlich. Aber er ist nicht die Quelle. Also der Leib ist, der Körper ist nicht die Quelle, sondern der Kopf. Manche denken, das ist ein anderes biblisches Bild von Hirte und Herde. Die gucken auf die Herde und leben in der Herde. Ja, und das ist auch ein wichtiges Thema. Aber die Herde lebt von dem Hirten. Und das ist Christus. Und ich glaube wirklich, Gemeindevervielfältigung kann Heilmittel sein, gerade für langjährige Christen, das endlich mal wieder klar zu kriegen. Es geht nicht um Beziehung. Wir sind ja auch so jetzt so in dem Prozess, wer geht wohin? Und dann habe ich so eine Stimme gehört, so, ja, nee, wir gehen dorthin, also, oder wir bleiben hier wegen der Beziehung. Da kriege ich Magenschmerzen. Kriege ich Magenschmerzen. Ich glaube, hier wird etwas verwechselt. Wir leben nicht von den Beziehungen. Ich mag euch. Wirklich. Ihr seid eine super coole Truppe. Jeder, der sich für Bünde Süd entscheiden wird, das wird für mich eine schwierige Entscheidung werden, weil ich glaube, auf die besten Leute gehen. Das ist so. Ich weiß, Andreas und Heike Tüttmann, die werden nach Bünde Süd gehen. Andreas und Heike, wir haben von Anfang an hier Gemeinde gebaut. Wir haben alles miteinander durch. Wir haben Geburtstage gefeiert, wir haben Hochzeiten, also Silberhochzeiten und so miteinander gefeiert. So, diese ganzen, haben wir alles gemacht. Aber ich lebe nicht aus der Beziehung von den beiden. Ich lebe von der Beziehung zu Christus. Und die beiden auch, und das wissen sie. Gemeindevervielfältigung hat die Riesenchance, dass du neu entdecken kannst, von wem du wirklich lebst. Du lebst von Christus, nicht aus Gemeinde. Werde heil. Ich habe es jetzt so ein bisschen gemünzt auf unsere Gemeindesituation. Das gilt für jede Situation. Wenn du noch nirgendwo Mitglied bist einer Kirche, werde Mitglied einer Kirche. Du musst nicht hier sein. Du wirst es nicht wegen der Kirche, du wirst es wegen Christus. Wir stehen oft so jetzt in dieser Frage, irgendwie, wir wollen auf Gott hören, damit er uns jedem Einzelnen zeigt, wo der Weg hingeht. Und das ist auch richtig. Jetzt muss man natürlich sagen, Christus hat manche Dinge offenbart in der Bibel. Und eine Offenbarung der Bibel steht hier und ein persönlicher Eindruck nach Gebet steht da. Was hat die höhere Priorität? Eine biblische Offenbarung. Matthäus Kapitel 16, Vers 18, da sagt Christus in einem Zusammenhang, ich will meine Gemeinde bauen. So, jetzt bin ich Christ, jetzt höre ich auf Christus, er ist meine Quelle. Was sagt mir Christus? Er will seine Gemeinde bauen. Was heißt das für mich? Was heißt das für mich? Ich stehe auf und handle, ich werde erstmal Glied einer Kirche. Also sonst bin ich nicht in Gemeinde drin. Es geht nicht um Hauskreis. Es geht nicht um Jungmännerverein, es geht nicht um Seelsorgegruppe, darum geht's nicht. Es geht erstmal um Gemeinde. Und Gemeinde hat eine Leitung, Gemeinde hat Finanzen, Gemeinde hat einen Auftrag, Gemeinde ist alt und jung, Gemeinde hat unterschiedliche Nationen, ist heterogen. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur ein Jungmännerverein. Das ist alle Generationen von Gott her. Das ist Gemeinde. Gemeinde hat Kleingruppen, Gemeinde hat Gottesdienste, Gemeinde hat Abendmahl, Gemeinde hat Taufe. Das ist Gemeinde. Und diese Gemeinde möchte Christus bauen. Das ist ein offenbarter Wille. Da muss ich nicht lange fragen. Das ist offenbart. Das heißt, ich habe den Impuls, ich werde irgendwo Mitglied. Joachim Böcker ist hier, ist Pfarrer der Kirche in Heusen-Aale. Wenn du Mitglied werden möchtest irgendwo, frag ihn, ob er noch Platz hat. Werde Mitglied. Kannst mich auch fragen. Du kannst auch zu einem anderen gehen, aber sei irgendwo Mitglied. Da musst du nicht lange Gott auf den Knien fragen, was er will. Jesus will seine Gemeinde bauen, das ist ein offenbarter Wille. Wo? Da kannst du dir noch mal ein halbes Jahr überlegen. Wenn ich mir das ein Jahr überlege, war ich ein Jahr lang an der Stelle nicht im Willen Gottes. Ist so. Das kannst du machen, du kannst es auch 10 Jahre machen. Das können wir in anderen Bereichen auch machen. Aber wir haben einen geoffenbarten Willen Gottes. Also entscheide dich und mach es. Da gehört Dienen auch zu, natürlich. Das ist das ganze Paket. Ne? Aber das ist erstmal geoffenbart. So, dann fragen wir Jesus weiter. Jesus, Gemeindevervielfältigung, okay, was heißt denn das noch? Also entweder Nord oder Süd oder woanders, ja. Ehrlich gesagt, mir ist es lieber, du entscheidest dich für eine andere Gemeinde, als eierst hier noch 2 Jahre lang rum. Es ist für mich lieber, für uns lieber und für dich ist es mir auch lieber. Komm in den Willen Gottes rein. Nicht, merkt ihr, es geht nicht um Gemeinde, es geht um den Kopf. Wenn der Kopf mir was sagt, mache ich das. Mit dem Leib muss ich mich dann so zurechtfinden. Ja? Wisst ihr, wann der Leib imperfekt wird? Wenn du Mitglied wirst. Du bist ein Sünder, bist ein geheiligter Sünder, Halleluja, bringst deine Schwächen mit. Also du wirst Mitglied einer Gemeinde und schon geht's bergab. Nein, natürlich nicht. Ne, aber du bringst deine Probleme mit und ich bringe meine Probleme auch mit. Das ist nun mal so. Aber das ist okay, weil wir leben vom Kopf und nicht vom Leib. Okay, dann fragen wir Jesus weiter. Sag Jesus, hey, Mensch, jetzt habe ich mich für irgendeine Gemeinde oder Kirche entschieden. Jetzt sage ich, hey, was jetzt? Dann offenbart er noch etwas. Er sagt, diene mit der Gabe, die du empfangen hast. So, jetzt kann ich überlegen, Gemeindevervielfältigung, wo bin ich dabei? Jetzt kann ich überlegen, hey, wo passt meine Begabung am besten hin? Ich bin im Moment sehr froh, dass ein paar Musiker gesagt haben, sie bleiben hier. Ich habe nämlich keine musikalische Gabe. Und von denen ich weiß, die am Überlegen sind, hier zu bleiben, weiß ich auch. Die haben auch nicht so die großen musikalischen Gaben, die sind in der Mehrheit. Von daher bin ich ganz froh, dass Leute geguckt haben, welche Gabe habe ich und wo passt die hin. Ist ein ganz anderes Denken, merkt ihr? Nicht, wo werde ich am besten versorgt? Das ist total unbiblisch. Das wird Jesus uns nie sagen. Sagt Jesus, wo soll ich hin? Sagt er, ey, geh dahin, wo du am besten versorgt wirst. Nein, da muss ich auch gar nicht lange beten, das steht in der Bibel. Ich soll dort dienen mit der Gabe, die er mir gegeben hat. Manchmal ist auch Alter eine Gabe. Ja, Kai ist etwas jünger als ich, nur etwas. Und als Pastor zieht man oft die Leute nach sich, wie man selber ist, das ist so. Man hat eine stark prägende Funktion, das ist von Gott so gemacht. Ist so. So, jetzt kannst du überlegen, wie alt du bist und wo deine Altersgabe am besten gebraucht wird. Das kann ein Kriterium, es muss nicht das einzige Kriterium sein, aber es ist ein Kriterium. Diene mit der Gabe, guck das, was du hast und was du mitbringst und überlege von daher, Mensch, wo passt das gut rein? Wo kann ich meine Begabung, das, was ich habe, optimal, wo kann ich optimal dienen für andere? Das ist eine ganz andere Frage. Wenn wir jetzt Jesus noch weiter fragen, sagt Jesus, hast du noch ein Kriterium? Ja, dann hat er noch ein Kriterium. Er sagt nämlich, das sagt er allen, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Also bringt die gute Nachricht weiter. Das ist ganz interessant. Es geht nicht um die Frage eigentlich, gehe ich nach Nord oder gehe ich nach Süd, sondern gehe ich zu meinen Nachbarn. Das ist die eigentliche Frage. Gehe ich zu meinen Arbeitskollegen. Wir denken im Moment an Teilung, klar, und das ist auch der nächste Schritt, darüber müssen wir auch reden und da müssen wir auch ein bisschen drum ringen, das ist völlig klar. Aber es geht ja nicht um Teilung. Es geht darum, mehr Menschen für Jesus zu erreichen. Das ist die eigentliche Frage dahinter. Also, Und du müsstest dir überlegen, hey, wo kann ich am besten meine Leute hinbringen? Das kann vielleicht widerstreben mit der ersten Frage, wo kann ich am besten dienen? Und jetzt merkt ihr, selbst durch solche Prinzipien, die in der Bibel offenbart werden, da brauchen wir gar nicht fragen, werfen immer noch Fragen auf. Jetzt kommen wir wieder zurück. Christus, das Haupt. Und dann müssen wir ihn nachher doch wieder fragen und sagen, Herr, von der Begabung würde ich dort mehr hinpassen. Von meiner räumlichen Situation würde ich dort mehr hinpassen. Rechts oder links? Und wir landen wieder beim Haupt. Ich finde, das ist eine Riesenchance, dass wir in dem ganzen Prozess Dinge wieder klarkriegen, um was es eigentlich geht. Es geht um Christus, unser Haupt. Wir kriegen das Haupt nachher auch nicht ohne Gemeinde. Du kriegst das Haupt ja nicht ohne Körper. Stell dir mal vor, was ist das denn? Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Gruselfilm. Haupt ohne Körper. Ne? Du kriegst den Hirten nicht ohne Herde. Ist doch völlig klar. Also die haben ja auch ihre Rolle, aber nicht die wesentliche. Wir machen einen kleinen prophetischen Akt. Prophetischer Akt ist etwas, wo man eine Handlung vollzieht und diese Handlung drückt etwas, so einen geistlichen Entschluss aus oder einen geistlichen Wunsch oder einen Willen aus oder da, wo man weiß, das ist wahr und ich trete in diese Wahrheit Gottes ein. Und ich schlage euch mal folgende Handlung vor. Vielleicht entdeckt der eine oder andere gerade, Mensch, ich glaube, ich hab Körper und Kopf miteinander verwechselt. Ich habe etwas vom Körper, von Gemeinde erwartet, was mir nur der Kopf geben kann. Und irgendwie muss ich meine Entscheidung und meine Einstellung nochmal wirklich neu überdenken. Vielleicht merke ich, Mensch, bin ich ja sehr menschlich rangegangen, nämlich, wo werden meine Kinder am besten versorgt? Die Frage ist bei Gott nicht unwichtig. Und trotzdem sollte ich erstmal fragen, Jesus, was hast du für mich und meine Kinder? Marin und ich, wir sind damals mit 4 Kindern hingezogen, kamen aus einer blühenden Jugendarbeit ins Nichts. Menschen haben uns vorgeworfen, das ist menschlich ein Verbrechen für eure Kinder. Das könnt ihr nicht machen. Kein Jugendkreis, keine Kinder, gar nichts. Nichts. Menschlich gesehen, ja, fragt Christus. Er ist unsere Quelle. Er ist unser Versorger. Okay, unsere prophetische Handlung ist, vielleicht entdeckst du irgendwas, wo du sagst, Mensch, da habe ich falsch gelegen. Und jetzt machen wir irgendwie so eine Handlung, wir nehmen es von unserem Herzen und legen es auf den Altar Gottes. Und ich sage, Herr, diese falsche Vorstellung, die lege ich dir hin. Ich habe gedacht, wo werde ich am besten versorgt? Das ist eine falsche Vorstellung. Ich lege es dir hin und sage, ich weiß, richtig wäre, wo kann ich am besten dienen? Ich lege es dir hin. Ich lege es auf den Altar Gottes. Vielleicht ist es ein Hingabeopfer. Vielleicht ist es auch ein Schuldopfer, dass ich damit bekenne, ich habe falsch gelegen. Ich lege es dir hin. Ich lasse es los. Ich behalte es aber auch nicht mehr. Ich lasse es frei. Und es wird verbrennen. Und es wird weg sein. Und Gott wird es annehmen. Ja? Okay? Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen? Also, das werden wir nicht im Sitzen machen. Wir stimmen alle dazu auf. Und du hast einen Moment Zeit, so im Stehen zu gucken, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, ich möchte zurück zur Quelle. Und da hat sich was bei mir eingeschlichen, was nicht okay war. Oder was mir schwerfällt, was mir wehtut, was ich loslassen möchte. Und wenn du es hast, dann lade ich dich ein, nimm so diese eine Hand oder beide Hände an dein Herz, nimm es vom Herzen runter und leg es einfach so auf den Altar Gottes. Herr, ich nehme meine Angst, so diese Angst irgendwie, das wird schief gehen. Und ich weiß, es ist total falsch, so zu denken. Und ich nehme sie und lege sie auf deinen Altar, ich opfere sie dir. Nimm hin.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kennen wir alle, Psalm. Ja, gut aufgepasst in der Sonntagsschule oder Gemeindeunterricht. Und der Hirte, das ist die Aufgabe, dass er uns zur Quelle führt. Ja, mir wird nichts mangeln, weil er führt mich zur Quelle. Und Mein Top 2, nachdem zurück zur Quelle ist, es gibt immer genug, es ist ein Leben in Fülle. Also, wenn wir bei der Quelle sind, gibt es immer genug und es ist ein Leben in Fülle. Und es gibt so einen genialen Psalm, Psalm 1, das ist so mit mein Lieblingspsalm. Ich habe mal irgendwann angefangen, Psalm durchzulesen und dann bin ich gleich beim ersten hängen geblieben. Habe ich gedacht, boah, eigentlich müsste ich die alle auswendig lernen. Habe ich mit Psalm 1 angefangen und dann nicht mehr weitergemacht. Aber dieser Psalm begleitet mich seitdem durch mein Leben und dieser Psalm ist ein Psalm, der in Fülle hineinführt. Und hier wird für mich Fülle erstmal mit glücklich ist der, der das und das tut. Wer möchte glücklich sein von euch? Okay, sind ein paar hier, ich auch. Genau. Und ich habe jetzt ganz konkrete Sachen hier im Psalm 1 für uns erstmal, wo wir so eine Anweisung bekommen von Gott, okay, glücklich ist der Mensch, okay, und dann heißt es im ersten Vers, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört. Ja? Also, es gibt schlechte Ratgeber. Wir hören nicht auf den Rat der Gottlosen, also von einer, wir hören nicht auf die, sag ich mal, weltliche Gesinnung, sondern, ich drehe das jetzt positiv, glücklich ist der Mensch, der auf göttlichen Rat hört. Auf göttlichen Rat zu hören, ist also mein erster Punkt, zur Fülle zu führen. Gottes ein Stück weit Weisung annehmen. Der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt. Ja, okay, kein Beispiel nimmt, also da gibt's irgendwie, keine Ahnung, Leute, die trachten mit ihrem ganzen Sein nur nach Reichtum. Und irgendwie in mir kommt irgendwas auf, wo ich denke, boah, irgendwie möchte ich mit dem mithalten. Das ist irgendwie so mein Anspruch. Aber nein, wir sollen uns kein Beispiel an den Sündern nehmen oder an falschen Gesinnungen, sondern wir dürfen uns ein Beispiel nehmen an dem, wie wir als Christ leben dürfen. Und das finden wir wieder auch im Wort Gottes, nämlich in seinen Verheißungen. Uns zum Hirten zu wenden, weil da ist kein Mangel, weil er uns zur Quelle führt. Und den dritten Punkt, den ich richtig, richtig ernst mitgenommen habe oder der mich sehr bewegt immer, wenn ich so auch überlege, okay, was steht erstmal so in Gottes Wort, wie werden wir voll Fülle oder glücklich, ist, wer über sein Gesetz Tag und Nacht nachsinnt. Also wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, wer seine Lust hat an Gottes Wort, der wird hier ein glückliches Leben empfangen, steht im Psalm 1. Und das Geniale, was jetzt kommt, es wird jetzt ein Bild bedient. Und wir in der Gemeindegründungsbewegung, wir haben am Anfang so ein Bild bekommen, oder ihr wart schon hier ein bisschen länger als ich unterwegs, so ein paar Jahre, mit dem Mammutbaum. Ja, dem Mammutbaum, und wir wollen keine Mammutbäume bauen, sondern wir wollen eine Streuobstwiese sein, also ganz, ganz viele Bäume sein, die irgendwie sich wieder pflanzen. Und hier in Vers 3 heißt es nämlich, wer das jetzt einhält, was ich eben gesagt hat, also wer sich an Gesetz des Herrn orientiert, wer in seinen Ordnung lebt, der ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ist das nicht der Hammer? Was hat so ein Baum, der am Flussufer ist, für Vorteile? Er hat immer Wasser. Er ist unabhängig von Regen. Wenn es eine Dürrezeit gibt, dann ist er mit seinen Wurzeln in dem Fluss, in der Quelle drin. Er trägt dann Frucht, wenn er Frucht tragen soll. Er ist nicht von den Wetterbedingungen in dem abhängig, von dem, wenn es nicht regnet. Und er hat immer genügend. Und Lutz hat das eben schon mal gesagt. Für mich gibt's einen Unterschied, ein Baum an dieser Flussquelle zu sein oder ein Baum irgendwo mitten in der Wüste, der nur von den Wetterbedingungen abhängig ist. Und für mich ist ein Baum, der seine Wurzeln in die Quelle, in Jesus selbst hineingeschlagen hat, jemand, der selbst zu Jesus geht und sich immer wieder Nahrung holt. Der erstmal unabhängig davon ist, wie gut oder schlecht Lutz oder ich predigen. Der unabhängig davon ist, wie gut oder schlecht der Lobpreis ist. Sondern der seine Wurzeln in der Quelle hat und dadurch Frucht bringt zu der Zeit, wo Jesus Frucht schenken möchte. Wenn du mich fragen würdest, Kai, warum stehst du hier und predigst, dann würde ich dir sagen, um dich hungrig zu machen, dass du nach diesem Gottesdienst zu Hause Jesus mehr suchst, als du ihn vorher gesucht hast. Ich stehe hier nicht, um dich heute einfach nur zu füttern und du nach Hause gehst und denkst, boah, coole Predigt und lebst so weiter wie vorher. Sondern ich stehe hier, um dich hungrig zu machen nach der Gegenwart Gottes. Ich will dich hungrig machen nach der Fülle. Ich will dich hungrig machen, die Verheißung anzunehmen und in der Verheißung zu leben, die Jesus schon längst geschenkt hat. Ich möchte dich ermutigen, diese Familie zu sein, die ganz genau weiß, was auf ihrem Ticket steht und sich am Buffet bedient. Es gibt keinen Mangel mehr für uns, wenn wir in Christus sind. Das ist eine sehr provokante Aussage. Ja. Und ich habe manchmal so Momente, und das kennen wir alle, wo wir erleben, irgendwie, da kommen so, ja, uns geht's nicht gut, oder da ist ein Mangel da, oder uns geht's irgendwie schlecht, weil wir nicht so das bekommen, was wir gerade erwarten eigentlich. Und dann ist mir folgender Vers begegnet in der Bibel, nämlich in Psalm 16, Vers 2. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Was heißt das konkret? Das heißt, wenn Gott meine Zufriedenheit ist, wenn Gott der Ursprung meines Glückes ist, wenn ich sagen kann, Gott, wenn ich Glück in dir habe, dann kann kein Umstand dieser Welt mir dieses Glück rauben. Ich habe einfach mal angefangen, diese Wahrheit über mein Leben zu proklamieren, obwohl meine Umstände anders aussahen. Ich habe meinen Umständen gesagt, was die Wahrheit ist. Und ich habe angefangen, immer wieder zu sagen, wenn ich so gemerkt habe, da kamen irgendwie blöde Gefühle oder es lief nicht so, habe ich gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Ich habe das in meinen Worten dann immer so formuliert, Jesus, in dir allein ist mein ganzes Glück. Dein Glück ist nicht in deiner Ehefrau, dein Glück ist in keinem Extremsport, dein Glück ist nicht, ob du leckeres Essen hast oder nicht, dein Glück ist nicht in einer Gehaltserhöhung, dein Glück ist nicht in einem schönen Auto, sondern dein Glück ist in Jesus Christus allein. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Jesus, du bist mein Glück. Jesus, du bist mein Glück. Okay, und jetzt nochmal richtig, dass wir uns vorstellen, wie wir das Jesus richtig ins Gesicht sagen. Jesus, du bist mein Glück. Ja. Und wir können uns jetzt nochmal einmal gerade umgucken, so zu den Sachen, die sonst vielleicht auch so gedacht haben, wo wir gedacht haben, die machen mein Glück aus. So, und dann so feststellen, so die werden immer kleiner und immer kleiner. Das Auto, der Audi R8 wird immer kleiner. Und dann gucken wir zu Jesus und wir proklamieren und wir rufen Jesus zu mit unserem ganzen Herzen. Jesus, du allein bist mein ganzes Glück. Und das ist für mich ein Baum, der gegründet ist in der Quelle des lebendigen Wassers. Das ist für mich ein Leben in Fülle, in dieser Quelle zu sein. Und ich sage nicht, dass die göttlichen Ordnungen, die Gott geschenkt hat, nicht wichtig sind, wie ja, okay, Kai sagt ja, Jesus ist mein ganzes Glück, dann brauche ich ja keine Gemeinde, keine Ahnung, ich brauche keine Familie. Nein, ja, Gott hat uns das geschenkt. Gott hat uns das gegeben. Aber diese guten Sachen, die Gott uns geschenkt hat, sind nicht davon abhängig, ob wir glücklich sind oder nicht, sondern wir dürfen lernen und ergreifen, dass Jesus allein unser Glück ist. Und ich bin in diesem ständigen Prozess, in dem ständigen Weg. Dann kommen wieder Sachen, da mache ich mein Glück dran fest. Und ich lebe dann wieder so und denke so, ach Gott, wie kann ich nur glücklicher werden? Wenn doch nur das und das und das funktionieren würde, dann bin ich glücklich. Ein Satz in meinem Leben, der mir irgendwann gekommen ist, ist, entweder bin ich in den Umständen, in denen ich bin, glücklich oder ich werde nie glücklich werden. Und in den Umständen, wo es einem eh gut geht, ist es ja nicht schwer, glücklich zu sein, so im ersten Moment denk mal. Aber in den Umständen, wo wirklich gerade Sturm da ist, wo irgendwie der Feind uns angreift, wo er uns unseren Boden unter den Füßen wegläuft, dann zu sagen, Jesus, du alleine bist mein ganzes Glück. Wisst ihr, was das für eine Kraft hat? Bin zu Hause und irgendwie habe ich das so auf dem Herzen, diesen Vers zu proklamieren über meinem Leben, obwohl es mir gut ging. Ihr wisst euch gar, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Tag war für mich. Also ich war, das Glück, was mich durchflutet hat an diesem Tag, war vorher unbeschreiblich. Also ich kann mich noch daran erinnern, und da habe ich noch so gedacht, warum sind wir Menschen so mangelfokussiert, dass wir dann immer erst so Gott anbeten oder irgendwas, wenn wir was brauchen, irgendwie sagen, Gott, du bist mein ganzes Glück. Warum fokussieren wir uns nicht tagtäglich darauf, dass Gott allein unser ganzes Glück ist, egal ob uns es gerade gut geht oder nicht? Und ich kann dir sagen, auch wenn es sich provokant anhört, dass in ihm unser ganzes Glück ist und wir es können, unabhängig von Umständen glücklich zu sein, ist es eine kraftvolle Proklamation und Waffe. Und sie bringt uns zu der Realität, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch mal Folgendes vor. Was passiert, wenn du und deine Menschen um dich herum die Erkenntnis bekommen, dass einem nichts mehr fehlt? Ne, stellt euch das mal vor. Und wenn ihr dann so einen Gedanken habt, dann sagt den einfach mal. Also was passiert, wenn du und die Menschen um dich herum die Erkenntnis bekommen, dass einem nichts mehr fehlt? Zufriedenheit? Überfluss? Dankbarkeit? Friede? Großzügigkeit? Leere? Eine Sache, auf die ich hinaus wollte, zum Beispiel in dem Punkt, der in Großzügigkeit auch versteckt ist, ist, dass wenn wir wissen, dass wir aus Fülle leben, wenn wir nicht davon abhängig sind, was wir von einem anderen brauchen, fangen wir an, den anderen mehr zu lieben und mehr zu dienen und dem anderen überhaupt zu dienen, weil wir nicht mehr uns im Fokus haben. Ja, ich glaube, dass Fülle automatisch, dass der Output dessen ist, Hingabe. Und ich finde es so genial, dass es so tolle Zusprüche gibt, die provokant sind in der Bibel, wo wir unseren Umständen eine Realität zeigen, die manchmal nicht greifbar ist für uns. Wo wir in etwas hineingreifen, was noch nicht sichtbar ist, aber was Gott uns schon schenken möchte. Und dieser Punkt, ich habe immer genug und da ist kein Mangel, ist eine richtig, richtig geniale Waffe. Und oft will der Feind kommen mit dieser Lüge, dass wir Mangel haben oder dass wir noch was brauchen, was wir aber gar nicht brauchen. Alles, was Gott uns in seiner göttlichen Ordnung schenken und geben möchte, natürlich ist das wichtig und das gehört dazu. Und wisst ihr, mit einem Punkt versucht zum Beispiel die Werbung uns dazu zu überzeugen, dass wir Sachen kaufen. Sie versucht uns deutlich zu machen, dass uns noch irgendwie was fehlt, dass wir irgendwie da ein Bedürfnis haben, was noch gestillt werden muss. Und so handelt auch der Feind, der uns ein Mangelgefühl erzeugen möchte. Der uns sagen möchte so, du hast nicht alles, so wie bei Adam und Eva. Gott hat dich angelogen. Wenn du alles haben willst, musst du von diesem Baum der Erkenntnis essen und dann wirst du Gott gleich sein. Und was hätten Adam und Eva sagen dürfen in dem Moment? Hätten sagen dürfen, Gott, wir vertrauen dir. Du hast uns gesagt, in dir ist die Fülle und wir leben in der Fülle und da ist kein Mangel. Deswegen essen wir nicht von dieser Frucht. Ich danke dir, Gott, dass wir so eben auch ablegen durften da. So Sachen, wo wir irgendwie falsche Sicherheit rausziehen wollen oder Sachen, wo im Kleinen schon die sich dir überordnen. Und ja, wir haben dir das zugesprochen und wollen das echt so etablieren, Herr, dass du allein unser Glück bist. Und du bist so ein guter Gott. Und du hast so viel für uns und hast uns so viel geschenkt. Und ich danke dafür, Herr, dass wir neu erkennen, was es bedeutet, dieses All-Inclusive-Paket zu haben. Der Tisch ist reich gedeckt. Du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Herr Jesus, in dir allein ist mein ganzes Glück. Amen.
Die Top 2 Themen der Gemeindevervielfältigung, ne? Zurück zur Quelle. Kein Mangel, sondern Überfluss. Richtig gespannt. Und ich bin sehr froh, an diesem Prozess teilhaben zu dürfen. Das wird mich auch prägen, kann ich euch sagen. Das merke ich jetzt schon. Das ist eine coole Nummer. Und schön, dass wir es zusammen machen können. Ich spreche euch und mir das im Namen dessen zu, der die Quelle ist. Kein Mangel, sondern Überfluss. Geh hin in der Kraft des Herrn. Amen.